Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist vorgeschlagen aus der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Ein kurioser Text, wo es um das Singen geht. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Geschwister, warum singen die im Gefängnis? Singen die sich Mut an, um sich nicht zu fürchten, so wie der einsame Wanderer im Walde? Nein, ich glaube, sie singen, weil sie sich selbst vergewissern wollten, wer sie eigentlich sind und was sie da eigentlich machen und warum ihnen das widerfahren ist. Selbstvergewisserung. Das würde auch uns hin und wieder gut tun, um uns zu orientieren. Denn eigentlich bin ich ja ganz anders. Aber ich komme so selten dazu. Eigentlich bin ich ein liebender Vater oder eine liebende Mutter, der die Nähe zu den Kindern sucht, sie genießt, gern etwas mit ihnen unternimmt und Zeit verbringt, um ihnen nahe zu sein und zuzuhören, was das junge Herz bewegt, welche Freunde sich schon wieder abgewendet haben oder welche Träume das Herz höher schlagen lassen. Aber ich komme so selten dazu. Weil ich Geld verdienen muss, das Essen kochen, den Haushalt machen, die Wäsche. Andere sagen, eigentlich bin ich ein Kind, das seinen Eltern von Herzen dankbar ist und das ihnen gern etwas von der selbstlosen Liebe wiedergeben möchte, die es über viele, viele Jahre selbstverständlich empfangen hat. Aber ich komme so selten dazu, denn ich muss meinen eigenen Verpflichtungen nachkommen und dann noch den Haushalt der Eltern managen, die Pflege absichern, den Schriftverkehr regeln. Eigentlich bin ich ja ein liebender Ehegatte, der sofort die Arbeit aus den Händen fallen lässt, wenn er eine Sorgenfalte auf dem Seelenhimmel des Geliebten heraufziehen sieht, um mit ganzer Hingabe ihn wieder für ihn die Sonne aufgehen zu lassen. Eigentlich nur ich komme so selten dazu. Statistisch 3 bis 7 Minuten in der Woche, sagen Eheberater, um zu hören, wo dem anderen der Schuh drückt. Denn ich habe ja auch meinen Beruf. Die Kinder haben Vorrang, die häuslichen Verpflichtungen und, und. Ich komme so selten dazu, ich selbst zu sein. Der zu sein, der ich eigentlich bin. Ja, aber wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Gut, diese Frage wirft einen ganzen Kosmos von philosophischen Fragen und Debatten auf und ich will sie nicht abwürgen, aber doch zielstrebig dafür werben, uns als Menschen von einem biblischen Leitbild her zu verstehen, das auf den ersten Seiten der Bibel entfaltet wird, 1. Mose 1. Der Mensch wurde erdacht, konzipiert, erschaffen als Gegenüber Gottes. Darin liegt seine eigentliche Identität. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Tiere auf Erden. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und segnete sie, machet euch die Erde untertan. Der Mensch ist geschaffen und in seinem Kern gegenüber Gottes. Das heißt, sein Leben ist eigentlich ein Dialog mit Gott. Dialog heißt, ich empfange Gottes Fürsorge, seine Liebe, seine Nähe, aber auch ich rede mit ihm, freue mich an seine Nähe, nehme mir Zeit für mein Gegenüber, danke für seine Liebe, für seine Fürsorge, lobe ihn. Das ist der eigentliche Kern unseres Daseins auf Erden. Wie es Paulus auch im Epheser 1 schreibt, wir sind dazu vorherbestimmt, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Aber wir kommen so selten dazu. Denn wir müssen ja herrschen über die Tiere auf Erden und müssen uns die Erde untertan machen. Das ist unser Auftrag. Ja, das hat Gott gesagt, das ist unser Auftrag an den Menschen. Und das hält uns auch in Atem, als Vater, als Kind, als Ehegatte. Doch wir dürfen über unserem Auftrag nicht unsere Bestimmung vergessen. Warum wir all das tun sollen und in welchem Geiste wir das alles tun sollen. Nämlich als Ebenbild Gottes. In unseren Lebensaufgaben und Pflichten soll sich unsere Lebensbestimmung verwirklichen. Gegenüber Gottes zu sein, im Dialog mit Gott zu leben, ihn zu loben und zu preisen, uns in seiner Liebe zu bergen, in seiner Nähe zu ruhen. Die nachösterlichen Sonntage, Jubilate, Kantate, Rogate buchstabieren das österliche Geschehen, aber dabei bringt uns Ostern wieder zurück zum Ursprung der Welt. Durch die Erlösung Jesu vom Kreuz von Golgatha können wir wieder zurückkehren zu unserer eigentlichen Bestimmung, Gottes gegenüber zu sein. Und diese Bestimmung äußert sich im Dialog. Beten, singen, jubeln, preisen. Da sind wir wieder im Paradies angelangt. Wir sind wieder bei uns selbst angelangt, unserer wahren Bestimmung, Gottes gegenüber zu sein. Und deshalb singen Paulus und Silas im Gefängnis. Sie vergewissern sich ihrer Identität. Was machen wir hier eigentlich? Warum sind wir hier? Wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Das passt manche nicht, deshalb haben sie uns geschlagen und eingesperrt. Das ändert aber nichts an unserer Bestimmung. Wir bleiben unterwegs im Namen des Herrn. Sie hätten ja auch Pläne schmieden können, wie man vielleicht ausbricht aus dem Gefängnis, wie man in den Verhören und Verhandlungen besten verfahren soll. Da war auch der Paulus ein sehr großer Stratege und sehr geschickt und sehr klug und zielführend. Hat er sich auch manchmal durch kluge Argumente rausgeholfen. Er hat überlegen können, wie man Hilfe rufen kann von außen. Von all dem hören wir nichts. Vielleicht hat sie auch die ersten Stunden bis zur Mitternacht ihren Zeitplan ausgemacht. Aber ab Mitternacht sagen sie, Schluss damit jetzt, wir sind hier um des Herrn willen. Und wir verfolgen jetzt keine Strategie, sondern bleiben bei unserem Eigentlichen. Wir bleiben bei uns und bergen uns in Gottes Schutz und sind uns bewusst, der tragende Kern unseres Daseins ist, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das drücken wir jetzt aus und loben ihn mit Worten und Liedern. Wir loben und preisen Gott und sind damit ganz nah an ihm. Und damit sind wir ganz nah dran an unserer eigenen Identität und Bestimmung. Da machen wir nichts verkehrt, wir sind bei uns. Dass das Singen und Loben die ureigenste Verwirklichung der menschlichen Bestimmung ist, sehen wir an den wenigen Stellen der Bibel, wo sie uns einen Einblick in die himmlische Wirklichkeit geben. In Jesaja 6, ich sah den Herrn sitzen auf dem hohen, erhabenen Thron, sein Saum füllte den Tempel, Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte sechs Flügel und einer rief zum anderen, sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor den Stimmen ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Was machen die Engel? Sie loben Gott und verherrlichen ihn. Genauso beschreibt es 800 Jahre später Johannes, als er eine ähnliche Vision hat. Ich wurde vom Geist ergriffen und sah einen Thron im Himmel und um ihn saßen 24 Älteste und 4 himmlische Gestalten. Die hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, fielen die 24 Ältesten nieder und beteten den an, der auf dem Thron saß und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Himmlischer Lobpreis, Alltagsbeschäftigung im Himmel. Schon manche hat darüber polemisiert und gesagt, na, wenn ich den ganzen Tag Harfe spielend am Himmel zubringen muss, dann spare ich mir das lieber. Das stelle ich mir sehr langweilig vor. Das sind so Floskeln, wenn man mit den Maßstäben einer Science-Fiction-Unterhaltung, der Spaß- und Erlebnisgesellschaft und Abenteuerfantasien über den Himmel nachdenkt, dann kommen einem schon solche coolen Sprüche über die Lippen. Aber wenn ich ehrlich frage, was erwarte ich denn eigentlich vom Himmel? Was erwarte ich wirklich vom Himmel? Dann ist da nicht die Sehnsucht nach Abenteuern und Action, sondern zunächst mal die tiefe Sehnsucht nach Heil, nach Vollkommenheit, dass ganz und gesund wird, was hier auf Erden zerrissen, zerstört, verzerrt ist. Wenn meine irdischen Beschäftigungen wegfallen, hoffe ich, beim Eigentlichen von mir anzukommen, meinem eigentlichen Kern heil zu sein, gegenüber Gottes zu sein, eins mit Gott zu sein. Und das vollzieht sich im himmlischen Lobpreis, meinem himmlischen Beruf, aber auch schon hier auf Erden meine Berufung. Anbetung als die himmlische Dimension meines irdischen Daseins. Anbetung, die himmlische Dimension meines irdischen Daseins schon. Denn in Anbetung lebe ich meine Beziehung zu Gott in der ureigensten Form, nämlich im Dialog, im Gegenüber. In der Anbetung komme ich zu meiner Erfüllung, der Selbstverwirklichung in der reinsten Form. Jeder Mensch sehnt sich nach Selbstverwirklichung, indem man sich selbst an etwas verliert, an einen Menschen, an eine Angebetete oder an eine Idee oder eine Aufgabe, für die man ganz aufgeht. Und in all diesen Facetten der tiefe innere Wunsch, mit dem Göttlichen hautnah in Berührung zu kommen. Genau besehen bleibt es aber ein unvollkommener Mensch oder ein Stückwerk, mit dem ich die Welt allein nie ganz retten werde, wenn ich mich an einen Menschen oder an eine Aufgabe verliere. Eigentlicher Kern menschlicher Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Und weil diese Bestimmung nicht nur in den Menschen hineingelegt ist, sondern die Ursprungsidee ist, die aus Gott selbst geboren ist, so ist dieser Dialog, diese Anbetung etwas Gegenseitiges. Auch Gott in seiner tiefsten Sehnsucht sehnt sich danach, das zu verwirklichen, indem sich der Mensch als sein Gegenüber mit ganzem Herzen sich ihm zuwendet. Gott sucht den Anbeter, Gott sucht sein Gegenüber. Gott geht durch den Garten Eden und sucht sein Geschöpf. Adam, wo bist du? Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will Anbeter haben. Und Jesus genießt es, von Maria mit kostbarem Öl gesalbt zu werden. Und die Kritiker wehrt er ab und sagt, Arme habt ihr alle Zeit, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Jesus genießt die Anbetung des Menschen. Lob, Gesang, Anbetung, nicht nur menschliche Selbstverwirklichung, zu seinen göttlichen Ursprüngen zurückzukehren, sondern es ist auch Gottes Verlangen, dass sein menschliches Gegenüber sich ihm ganz und ungeteilt zuwendet. Diese Gegenseitigkeit von Lobpreis und Anbetung zwischen Gott und Mensch drückt sich im Alten Testament sehr schön mit dem Wort segnen, Barach, aus. Da ist dieses klassische Wort, immer wenn von Segen die Rede ist, heißt es dann Barach. Und als ich angefangen habe im Hebräischen, da dachte ich, jetzt bist du ja völlig verkehrt. Abraham segnete Gott, was ist denn jetzt los? Auf einmal segnet der Mensch Gott, hier ist was durcheinander geraten. Aber das lernte ich dann erst in der Ausbildung, das ist dasselbe Wort. Barach, Gott segnet, wo all diese Fülle des Segens beschrieben wird. Und das ist dasselbe Wort, mit dem Lob singen, anbeten beschrieben wird. Bis hin in der jüdischen Sabbatliturgie, Freitagabend, wenn dann gebetet wird, Barach, Atah, Adonai, Elohenu, gelobt seist du Herr, der du das Brot aus der Erde hervorbringst, wo dasselbe Wort benutzt wird, Gott zu loben, zu singen, zu anbeten. Also, dass Anbeten kein einseitiger Prozess, sondern etwas Dialogisches. Hier finden Gott und Mensch zueinander, zu ihrem Ursprung, zu ihrer Bestimmung. Paulus und Silas singen im Gefängnis und damit werden sie sich dem Kern ihres Daseins bewusst. Aus Gott sind wir geboren, ihm gehören wir, zu ihm hin sind wir unterwegs, das ist unser Zuhause. Hier ist ihr eigentlicher Kern ihrer Identität. Vor lauter Schmerzen und Ängsten komme ich aber dazu, jetzt nicht Gott zu loben. Das gilt für die beiden nicht. Sie bergen sich in Gott und darin liegt ihre Kraft, ihre Identität, ihr Schicksal. So wie es Stephanus vor ihnen schon getan hat, als man ihn als ersten Märtyrer der Urgemeinde steinigte, sah er den Himmel offen stehen und zur Rechten Gottes des Menschensohn sitzen. Genauso später die Märtyrer in den Amphitheatern, die angesichts des nahenden Todes durch Feuer und Raubtieren still wurden und einen Gesang angestimmt haben, in dem Wissen, kein willkürliches Schicksal fällt über uns her, sondern wir sind ganz bei uns selbst, im tiefsten Sinn des menschlichen Geschöpfes, in der Anbetung vor Gottes Thron. Und so dann auch Silas und Paulus, sie loben Gott. Und dieses Lob hat Auswirkungen. Nicht nur eine therapeutische Wirkung auf die Christen, die gibt es auch. Anbetung, die Betrachtung Gottes, gibt Gott Raum in mir und durch mich in meiner Umgebung. Durch die Anbetung Gottes werde ich verwandelt, im Anschauen seines Bildes werde ich verwandelt in sein Bild. Diese Verwandlung findet in mir statt und zieht Kreise in meiner Umgebung. Gott und Mensch vereinen sich beide. Da ist Kernschmelze, da wird Energie freigesetzt. Indirekt durch mich und meiner Umgebung, so war es bei den Märtyrern, durch tausendfaches Schicksal ein Umdenken im ganzen Weltreich ausgelöst. Die Christen sind nicht die Ursache des staatlichen Niedergangs, sondern sie sind unsere Rettung aus der Misere, deshalb die konstantinische Wende. Gott und Mensch vereinen sich beide, das ist Kernschmelze, da wird Energie freigesetzt. Auch ganz direkt, indem von Lobpreis eine Macht ausgeht, die das Potenzial hat, diese Welt zu verändern. Und so wurde in Philippi ein Erdbeben ausgelöst, das den Gefangenen die Freiheit brachte und dem Kerkermeister den Glauben. Wo Gott gepriesen wird, breitet sich Gottes Reich aus. Da zieht es Kreise, da wird man aufmerksam auf eine Gesinnung, die ihren Ursprung jenseits unserer menschlichen Maßstäbe hat. Als in den 60er Jahren der Lobpreis als liturgisches Element neu entdeckt wurde, auch mit Band und mit neuer Musik und neuen Instrumenten, gab es eine euphorische Wertzuschreibung. Durch Anbetung wird Gottes Reich ausgebreitet. Durch Anbetung wird die Macht des Bösen zurückgedrängt. Anbetung hat heilende, hat prophetische Dimensionen. Das sind so ganze Facetten, wo man Anbetung wieder neu buchstabiert hat. Da muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken und differenziert dem nachgehen. Aber von unserem Predigtext her können wir zumindest schon mal festhalten, wo Gott und Mensch zu einer Einheit werden, da vollzieht sich himmlische Wirklichkeit schon hier auf Erden und die Auswirkungen davon sind nicht zu unterschätzen. Bei dem Erdbeben in Philippi kann man sagen, das war vielleicht ein Zufall gewesen, dass da gerade die Erde bebte. Aber der Sonntag Kantate sagt, das ist kategorisch. Mit Ostern sind wir zu einem gewissen Stück wieder zurückgekehrt ins Paradies und damit zu der ungetrübten Einheit zwischen Gott und Mensch. Und das Geheimnis dieser Einheit wird in der Anbetung sichtbar, im Singen und Loben. Und von dieser Einheit geht Kraft aus. Der Mensch kehrt zurück zu seiner eigentlichen Bestimmung. Ich bin nicht nur eigentlich ganz anders, sondern ich bin auch in Wirklichkeit anders und ich lebe auch anders. Und wo dieser Prozess im Glauben stattgefunden hat, kann er auch im Alltag stattfinden. Ich bin nicht nur eigentlich ein guter Vater, eine gute Mutter, sondern ich komme auch im Alltag tatsächlich dazu und suche nicht nur das materielle Wohl, sondern suche den Herzschlag meines Kindes, was es umtreibt und bewegt. Bin nicht nur eigentlich ein fürsorgliches Kind, sondern ich komme auch im Alltag dazu und lebe es tatsächlich, dass die Eltern nicht nur versorgt werden, sondern auch unsere Nähe spüren. Ich bin nicht nur eigentlich ein guter Partner, sondern komme auch im Alltag dazu und lebe die Nähe, die der andere braucht. Liebe Geschwister, singen, Lobpreis heißt, ganz bei sich und seiner ureigensten Bestimmung zu sein, gegenüber Gottes zu sein. Hinter der Ausrede, ich komme so selten dazu, steht das Eingeständnis, ich verfehle mit meinem Tun und den dahinterliegenden Entscheidungen den Sinn meines Daseins. Deshalb lassen Sie uns das Singen neu lernen, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unserem Partner, mit Gott. Denn da sind wir jeweils ganz nah dran, am Herzen des anderen, aber auch an der Bestimmung unseres eigenen Daseins hier auf Erden. Das Singen mit Gott, findet auch immer wieder neue Ausdrucksformen. So wollen wir jetzt auch gleich den Chor hören mit einem Lied von der Iona-Kommunität, einer schottischen Insel, wo eine ganz jahrhundertealte Kommunität lebt, die in den letzten Jahren auf einmal auch das Lied neu entdeckt hat und Deutschland bereichert durch neue geistliche Lieder. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.